Achtung, Hinweis. Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie auch von Juli bis Dezember digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark, ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin.
Radio z Rödermark dla Rödermark. Międzypokoleniowy projekt Wydziału Pracy Senioralnej Miasta Rödermark. We współpracy ze stowarzyszeniami, inicjatywami wolontariackimi, placówkami opieki nad dziećmi i naszym reporterem miejskim.
Das war polnisch.
Danke wie immer für diesen Sendeplatz jeden zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
25 Jahre Radio Darmstadt. Wir gratulieren herzlichst.
Unsere Themen heute sind:
Neue Attraktion im Senckenberg Museum Frankfurt, das Korallenriff.
Der bekannte Wumba-Radrundweg in und um Rödermark.
Was tun bei Schlafkrankheit? Aufruf zu einer Apnoe-Selbsthilfegruppe.
Welche Aufgaben hat die Feuerwehr? Das Engagement junger Leute ist wichtig.
Ein paar Veranstaltungstipps und etwas Besonderes.
Ein Hello zu Fasnacht aus der Bütt in Rödermark. Übrigens, wer bei dieser Sendung gerne aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Durch die Sendung führen
Sadaf Saidi
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Frau Katja Merten von der Stadtverwaltung Rödermark.
Unser erster Beitrag heute.
Aktuell ist das Reisen wirklich schwierig. Entfliehen Sie dem Alltag und folgen Sie uns mit Dr. Ganser in die spannende Unterwasserwelt des Korallenriffs im Frankfurter Senckenberg Museum.
Ich habe in der ersten Sendung von Radio Rödermark in Kooperation mit Radio Darmstadt ein UNESCO-Weltnaturerbe direkt vor unserer Haustür vorgestellt, die Grube Messel. Heute möchte ich ein anderes Weltnaturerbe vorstellen, das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens. Es ist das größte Riff der Erde und besteht aus einer Ansammlung von ca. 2900 Einzelriffen. Das Riff ist im Laufe seiner Evolution auf eine Länge von ca. 2300 Kilometer angewachsen und verläuft in einem Korridor von 30 bis 250 Kilometer parallel zur Ostküste Australiens. Das Great Barrier Reef ist ein tropisches Warmwasserriff, das heißt, die Wassertemperaturen unterscheiden selten 20 Grad Celsius. Die riffbildende Steinkoralle gehört zu den Nesseltieren. Sie besitzt einen Fuß aus Kalk, der durch Kalkablagerung kelchartig ständig nach oben wächst. Der Kalkmantel wird von einer Haut umschlossen, die oben mit einer von sechs oder mehr Polypenarmen umkränzten Mundöffnung endet. Die Polypenarme strudeln Nahrung in die Mundöffnung und besitzen zur Abwehr von Feinden Nesselkapseln. Alle Korallenpolypen stehen untereinander in Verbindung. Die tropischen Steinkorallen haben drei Nahrungsquellen. Erstens Einzeller Plankton, das durch die Mundöffnung hauptsächlich nachts eingestrudelt wird. Zweitens organische Stoffe, die über die Haut aufgenommen werden. Und drittens eine spezielle innere Symbiose mit einzelligen Algen, die bei der Entwicklung der Koralle dauerhaft eingelagert werden. Diese können in den oberen Wasserschichten mit Hilfe von Sonnenlicht durch Photosynthese Zucker und Stärke produzieren, die tagsüber dann auch für die Koralle zur Verfügung stehen. Korallenriffe zählen neben den tropischen Regenwäldern zu den artenreichsten und produktivsten Ökosystemen unserer Erde. Sie bedecken nur ca. 0,1% des Ozeanbodens, beherbergen aber ein Drittel der im Meer lebenden Tierwelt. Riffe können aber auch in den Kaltwasserzonen der Weltmeere vorkommen und werden dann als Kaltwasserriffe bezeichnet. Sie kommen in der Tiefsee vor, das heißt unterhalb von 200 Meter Meerestiefe. Da in diesem Wasserbereich kein Licht zur Verfügung steht, besitzen Kaltwasserkorallen keine symbiontischen Algen, mit denen sie Photosynthese betreiben können. Sie sind deshalb auf Futter angewiesen, das von der Meeresoberfläche herunterfällt. Eines der größten Kaltwasserriffe befindet sich in Norwegen im Bereich der Lofoten. So unterschiedlich die beiden Riffarten auch sind, haben sie eines leider gemeinsam. Ihre Existenz ist durch menschliche Einflüsse stark bedroht. Aufgrund der globalen Klimaerwärmung nimmt die Wassertemperatur der Weltmeere ständig zu. Gleichzeitig führt diese auch zu einem erhöhten Kohlendioxideintrag in das Wasser und damit zu einer Versauerung. Bei Warmwasserriffen kann man deshalb zunehmend ein Ausbleichen der Korallenstöcke, die sogenannte Korallenbleiche, beobachten. Sie entsteht durch das Absterben der farbgebenden eingelagerten Algen. Durch die zunehmende Versauerung wird zusätzlich die Kalkbildung erschwert. Langfristig kommt es zum Absterben der Korallen. Weitere Probleme entstehen durch die Überdüngung der Weltmeere sowie dem Eintrag von Schadstoffen und Kunststoffmüll. Korallenriffe verdienen aufgrund ihrer Vielfältigkeit von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften unseren nachhaltigen Schutz und Respekt. Sie überraschen immer wieder durch neue Erkenntnisse. Wir müssen deshalb aufpassen, dass wir diesen Schatz der Evolution nicht verlieren, bevor wir ihn vollständig verstanden haben. Zu diesem Themenkomplex zeigt das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt seit dem 16. Juli 2021 die neue Dauerausstellung Korallenriff im Rahmen des Umbauprojektes Neues Museum. Ein Präparatorenteam hat in enger Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung und der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung über einen Zeitraum von 3 Jahren die Lebensrauminszenierung eines indonesischen Korallenriffs erarbeitet. Diese wird in einem 6 Meter breiten, 3 Meter langen und 3 Meter hohen Korallenriff Diorama naturgetreu dargestellt. Es werden mehr als 3000 Objekte gezeigt, zu deren Nachbildung ein Zeitraum von 3 Jahren nötig war. Es ging dabei nicht nur um die naturgetreue Darstellung der vielfältigen Lebewesen, sondern auch um deren verschiedene Wechselwirkungen untereinander und mit ihrem Lebensraum. Diese müssen vom Betrachter entdeckt werden. Eine genaue Beobachtung, unterstützt von hilfreichen Begleitmaterialien, führen zu überraschenden Einsichten. Die echte Karettschildkröte, das Tigerschwanzseepferdchen, der Imperatorkaiserfisch, der langarmige Federstern oder der Weißspitzriffhai buhlen um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Der Tag-Nacht-Rhythmus im Riff und die Darstellung menschlicher Eingriffe vervollständigen die anschauliche Inszenierung, die den Rahmen eines herkömmlichen Dioramas stark erweitert und dabei bewusst die Grenzen zur Kunst überschreitet. Ein Besuch des Museums ist zurzeit möglich. Es ist jedoch unbedingt notwendig, die geltenden Corona-Bedingungen dafür telefonisch oder über die Webseite des Museums unter museumfrankfurt.senckenberg.de abzufragen.
Viele Rödermerger nutzen ihn täglich, den Wumbo-Radweg. Grieder Dietrichs hat dessen Initiator Willi Böllert interviewt und lässt sich in die Geschichte und in die Besonderheiten des Radrundwegs einweihen.
Lieber Willi, schön, dass du mit mir über den Wumborweg sprechen willst. Die alteingesessenen Rödermerker kennen den Weg bestimmt, aber viele Neubürger, bei denen ist er noch nicht bekannt. Was bedeutet eigentlich Wumbor?
Wumbor steht in den ersten Kleinbuchstaben für W wie Waldacker, U wie Urberach, M wie Messenhausen, B wie Buhlau, das O für Oberroden und das große R zum Schluss für Rödermark.
Wie und wann ist eigentlich die Idee des Wumbor-Radwegs entstanden?
Das kann ich dir genau sagen. Das war Ende 2007. Der Gewerbeverein hier in Rödermark in Zusammenarbeit mit der Stadt hatte bei den Bürgern angefragt, ob Leute Verbesserungsvorschläge hätten, Ideen, wie man Rödermark vielleicht hier und da etwas ansprechender machen könnte. Und da ich seit langem mit dem Fahrrad unterwegs bin, und in anderen Städten gesehen hatte, dass es da städtische Radwege gibt, habe ich mir gedacht, das könnte man auch vielleicht in Rödermark machen und habe dann im Januar 2008 mal einen Vorschlag gemacht bei der Stadt und April 2008 war dann die Prämierung, da waren noch zwei Damen bei, die auch tolle Ideen hatten. Das hat dann noch anderthalb Jahre gedauert, bis der Weg dann tatsächlich fertig war, weil ja doch einige Arbeiten damit verbunden waren, weil der Weg nicht überall direkt mit dem Rad vernünftig befahrbar war.
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde der Startschuss im September 2009 gegeben durch den damaligen Bürgermeister Roland Kern. Und man kann jetzt sagen, die waren alle mit dem Radl da. Seitdem gibt es den Wumbor-Radweg. Wer hat eigentlich das Logo für diesen Radweg entworfen? Es muss ja doch gekennzeichnet sein.
Ich weiß nicht, wer die Idee dazu hatte, dieses Logo für den Radweg zu entwerfen. Ich weiß wohl, dass die Sylvia Baumer aus Urberach irgendwann mal dieses Maskottchen Wumbor entwickelt hat. Das ist ja praktisch ein Apfel mit einem Vogelschnabel und der hat etwas starks ihr Beine und Arme und wurde hier und da eingesetzt so als Maskottchen und den hat man dann halt auf ein Fahrrad gesetzt und irgendwann kam der Wumbor dann auf die Richtungstäfelchen für unseren Weg.
Wie verläuft denn dieser Rundweg, beziehungsweise wie lang ist er und gibt es da auch Sehenswürdigkeiten entlang des Weges?
Gibt's natürlich. Es ist immer die Rede davon, der wäre 21 Kilometer lang, aber das stimmt nicht so ganz. Also exakt sind das 18,5 Kilometer. Und er bewegt sich etwas anders als meine ursprüngliche Idee. Da war der 28 Kilometer lang, berührte aber so einige Ecken in Dietzenbach und auch in Eppertshausen. Und das war dann nicht gewollt von der Stadt. Darum wurde der etwas eingekürzt. Und was Sehenswürdigkeiten angeht, wenn man von einem Punkt dann ausgeht, wäre, ich wohne im Breidot, das ist für mich dann naheliegend, den hier zu beginnen. Da wäre der erste Punkt praktisch der sogenannte 50. Breitengrad, der durch Oberroden führt, nicht direkt am Wege liegt, aber vielleicht 50 Meter davon weg. Jeder wird ihn sehen.
Ja, zu den 50. Breitengrad, da könnte ich noch sagen, dass das eigentlich nicht die Stadt Rödermark initiiert hat, sondern der Regionalverband Rhein-Main. Und für diesen 50. Breitengrad wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, um da eine Art Gedenkstätte zu machen. Und dieser Wettbewerb wurde durch eine Oberröder Baugesellschaft gewonnen. Die haben dann in 2006 dieses Monument hergestellt. Das sind also Douglasienstelen mit runden blau-grauen Schildern, worauf die bekanntesten Orte entlang des 50. Breitegrades zu sehen sind. Aber ein Stückchen weiter in Waldacker existiert noch ein zweiter Hinweis. Der liegt nämlich dann am Rande von einem Buhlplatz am Lerchenberg. Da wurde eine runde Metallscheibe auf Felsblöcken platziert und das schon vor 50 Jahren. Gut, das war eine Sehenswürdigkeit. Gibt es noch eine andere?
Ja, etwas weiter, auch am Lerchenberg, ist eine große Hinweistafel. Und da kann man erkennen, dass es früher dort wohl sowas wie einen Segelflugplatz gegeben hat. Das ist sicher etwas übertrieben. Der Lerchenberg war ein etwas größerer Sandhügel. Und von dem Sandhügel aus konnte man sich mit Muskelkraft und Gummiseilen in die Höhe schleudern lassen und mit dem Segelflugzeug sicher einige hundert Meter weit fliegen. Es gibt auch ein Foto, das auf dem Marktplatz in Oberroden ein solches Segelflugzeug in Eigenleistung hergestellt wurde.
Gut, das waren jetzt zumindest Waldacker aus Rödermark und dann kommen wir natürlich auch durch andere Stadtteile, unter anderem Messenhausen. Ist da eigentlich was zu sehen?
In Messenhausen gibt's die Dreifaltigkeitskapelle. Sie wurde 1820 erbaut von Mitgliedern des Messenhäuser Familienclans der Malsi. Die gab's zuhauf in Messenhausen. Die Kapelle steht unter Denkmalschutz und es finden jährliche Prozessionen von Oberroden und von Urberach aus dorthin statt. Von Messenhausen aus geht es dann an der Schönwaldau vorbei Richtung Buhlau. Und dort gibt es den sogenannten Keltenzug. Das ist eine Trauerprozession in figürlicher Darstellung. Außerdem noch eine Nachbildung von zwei keltischen Grabhügeln. Und was sehr interessant ist, die Rekonstruktion einer Römerstraße samt Meilenstein. Diese Straße führte früher von Dieburg über die Buhlauer Höhe nach Nida bei Frankfurt. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die Römer früher ihre Straße sehr aufwendig und haltbar hergestellt haben, quasi durch ganz Europa.
Ja, das Thema Kelten, das haben wir natürlich in der vorigen Sendung ganz groß behandelt. Aber auf der Buhlau ist auch noch ein alter Steinbruch, der ist stillgelegt. Dieser Steinbruch hat den Rotsandstein geliefert als Baumaterial für die Sockel und die Fensterstürze von vielen Fachwerkhäusern, vor allen Dingen auch in Urberach selbst. Der Steinbruch wird aber nicht mehr betrieben.
Vom Keltenzug aus geht's dann durch den Wald am Naturfreundehaus vorbei, runter zur Eisenbahn, an der Eisenbahn vorbei zur Straße, die von Urberach aus nach Offenthal führt. Das ist dort eine recht gefährliche Stelle, da sollte man sehr gut aufpassen, sie ist auch nicht beampelt. Es gibt auf dem Wumburweg 5 Straßenquerungen und davon sind leider nur 2 beampelt. Dann weiterfahren über Feldwege Richtung Biengarten. Vom Biengarten aus geht's nach Urberach rein an Sportplätzen, wobei man fährt da wieder durch Wald und Feld und Flur nach Oberroden.
Ja, und bei dieser Fahrt ist man praktisch vorbeigekommen an der Rodauquelle. Die wird im Moment restauriert und gut wieder sichtbar gemacht. Es lohnt sich wahrscheinlich, da mal eine kurze Rast zu machen. Ebenfalls nicht weit entfernt ist der Kallemannsberg. Von da aus hat man eine wunderschöne Übersicht über die gesamte Gegend rund um Urberach. Dann, dass Urberach eine große Töpfervergangenheit hat, aber vor allen Dingen ist da ein Töpfermuseum, das sehr sehenswert ist. Weiter im Wald in Oberroden kommt man dann an das Breidertbergensche. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, dann haben die Kerbbursche, die 82-83er, den Platz um das Breidertbergensche herum saniert. Und auch die Schutzhütte wieder instand gesetzt. Und später, 2012, fand nochmal eine größere Sanierung statt durch die Initiative Wir sind Breidert. Heute ist es eine schöne Begegnungsstätte für mancherlei Feierlichkeiten der Initiative. Und durch moderne Technik sprudelt dann auch wieder die Quelle. Gelegentlich sprudelt aus ihr sogar Äppelwein.
Ich habe gehört von Leuten, die auf diesem Wumbo-Radweg gefahren sind und behindert sind, also die mit einem elektrischen Rollstuhl fahren, dass der Weg ja nicht überall befahrbar ist, unter anderem da, wo man durch diese Röhre muss. Ist da irgendwie in absehbare Zeit geplant, solche Zustände zu ändern?
Wir befahren ja den Weg praktisch jedes Jahr, Thomas Mürsdorf, so die rechte Hand unseres Bürgermeisters. Und im vergangenen Jahr hat sich auch der Bürgermeister selber angeschlossen. Wir fahren den Weg ab und gucken, ob noch alles in Ordnung ist, ob die Schilder noch alle da sind. Manchmal wird auch eins gestohlen, weil sie wahrscheinlich manchen Leuten gut gefallen. Und es gibt halt eine Stelle in der Plattenhecke, wo die Straße durch eine Röhre unterquert wird. Und dass man mit motorisierten Rollstühlen, die ja breiter sind als normale Rollstühle, durch dieses Drängelgitter am Ende dieser Röhrenunterquerung nicht durchkommt. Ja, du hattest mir das Problem vor einiger Zeit schon mal geschildert. Ich habe inzwischen mit Thomas Mürsdorf darüber gesprochen. Er will das klären bei der Stadt und ich bin guter Dinge, dass man da Abhilfe schaffen kann, damit man auch mit motorisierten Rollstühlen den Weg an der Stelle passieren kann.
Ja, dann sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende des Interviews. Und für Leute, die gerne diesen Rundweg machen möchten, da wäre noch zu erwähnen, dass man in den Rathäusern der Stadt Rödermark einen Stadtplan erwerben kann, wo diese ganzen Sehenswürdigkeiten und der Verlauf des Radwegs zu sehen ist. Da sind auch die Einkehrmöglichkeiten beschrieben. Dann sag ich mal vielen Dank für das Interview.
Danke dir auch und ich freue mich immer wieder, wenn ich auf dem Weg vielen Radfahrern und Radfahrerinnen begegne, die also auch Spaß an dem Weg haben.
Roland Lenz hat aktuell über die Schlafkrankheit Apnoe recherchiert und bindet die jahrelangen Erfahrungen von Georg Hake als Bericht mit ein.
Wie fast jeden Montag sitzt sie im Sessel und er hängt auf der Couch vor dem Fernseher. Auf dem Sofatisch warten, wie üblich, ein Schälchen gesalzene Erdnüsse und eine halbe Flasche Rotwein vom Vortag. Das Abendbrot ist fast verdaut. Heute war es ein bisschen mehr, weil die Wurst unbedingt weg musste und der Käse sonst in der Mülltonne gelandet wäre. Der Sportteil bei den Nachrichten ist durch und die 120. also Corona-Talkshow wird angekündigt. Sie guckt ab und zu über die Lesebrille hinweg und vertieft sich weiterhin in den Modekatalog. Er ärgert sich über die Also-Diskussionen und leert zügig die Weinflasche und die Knabbereien. Schon bald gibt er keine Kommentare mehr ab, sondern schnarcht zusammengesackt auf der Couch, friedlich zunächst und danach immer aufdringlicher. Der Fernseher wird ausgeschaltet, jetzt ist Schlafenszeit. Aber nicht für beide. Er liegt auf dem Rücken und sein Schnarchkonzert läuft auf vollen Touren. Genervt vergräbt sie den Kopf unter dem Kissen und bekommt kaum Luft. Plötzlich hört das Grollen und Brabbeln auf. Endlich! Ihre Augen fallen zu. Ein Riesenschnaufer, der bestimmt alle Einbrecher vertrieben hätte, schreckt sie wieder auf. Aus lauter Verzweiflung pfeift sie durchdringend. Aber Männer stören sich bekanntlich nicht daran. Sie saugt die Luft geräuschvoll ein und versucht grauenvoll zu schnarchen, damit er aufwacht. Wieder nichts. Verdammt nochmal, dreh dich doch um! Unzufrieden meckernd führt er den Befehl aus, um 2 Minuten später erneut und noch lauter aufzudrehen. So geht das nicht weiter, denkt sie. Wir ziehen um. Ich brauche mein eigenes Zimmer. Oder einen neuen Mann. Oder vielleicht doch den alten. wenn er sich apnötisch informiert und sich behandeln lässt. Wie? Sie kennen das auch?
So ungern man davon spricht, beim Fernsehen einzuschlafen, so besser wäre ein gesunder Schlaf im Bett. Aber bei vielen geht im Bett das Schnarchen weiter und nimmt dann auch dem Partner noch den Schlaf. Es ist also nicht nur lästig, sondern kann auch gefährlich sein. Sobald die Muskeln im Rachen erschlaffen und dabei die Atemwege verengen, setzt das Schnarchen ein, oft mit Atemaussetzern von mehreren Sekunden. Genau das ist gefährlich, denn der Körper bekommt dabei zu wenig Sauerstoff. Oft merkt man das selbst nicht, aber der Schlaf war so stark gestört, dass es zu Tagesmüdigkeit kommt. Danke an Georg Hake aus Urberach, der hier von seinen langjährigen Erfahrungen erzählt, von den Symptomen, Ursachen, Diagnosen und Behandlungen.
Die Schlafapnoe, besser bekannt als Atemstillstand oder auch Aussetzer, wurde 1998 bei mir festgestellt. Meine Frau klagte schon lange über mein lautes Schnarchen, das oft mit einem lauten Schnarcher aufhörte und nach einer Weile wieder von vorne anfing. Eigentlich störte mich das Schnarchen selbst noch am allerwenigsten, entschied mich aber dann doch mal, mit meinem Hausarzt das Thema anzugehen. Mein Hausarzt erklärte mir, dass ein ausgeprägtes Schnarchen mit Atemstillständen letztendlich auch zu Organschäden führen kann. Also ließ ich mich vorsichtshalber darauf ein, mit einem Schlaflabor mich untersuchen zu lassen. Die Auswahl 1998 an Schlaflabors im Rhein-Main-Gebiet war noch sehr dürftig. Und so kam ich ins Schlafmedizinische Zentrum Dr. Desager in Lindenfels. Verkabelt und mit Maske versehen musste ich dort die erste Nacht verbringen, was mir doch heute nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Das Ergebnis war eindeutig. Schlafapnoe-Syndrom. Künftig musste ich jede Nacht ein Atemtherapiegerät benutzen, das die Größe einer kompakten Kaffeemaschine hatte und eine Maske tragen, die den Vergleich einer Starfighter-Pilotenmaske nicht scheuen brauchte. Die erste Zeit mit dem Therapiegerät und der schweren Maske war die reinste Tortur. Ich kam einfach nicht damit zurecht. Die Atemmaske war aber auch wirklich kein Kopfschmuck. So sah meine Frau mich mit Maske glücklicherweise nur kurz, da es ja nachts dunkel ist. Dafür war es jetzt aber wieder einigermaßen ruhig im Schlafzimmer. Die erste Maskengeneration war auch ziemlich laut. Das Atmen wurde begleitet von einem Luftstrom und je nachdem, in welcher Richtung man sich im Bett drehte, war das unangenehm von meiner Frau wahrnehmbar. Immer mal wieder kam die Bitte, ich möge mich doch wieder in die andere Richtung drehen. Meistens bin ich auch der Bitte nachgekommen. Nach nunmehr 24 Jahren habe ich mich mit der Schlafapnoe arrangiert. Mein heutiges Therapiegerät ist auch etwas kleiner geworden. Einen Rat hätte ich noch. Hören Sie auf Ihre Partner, Partnerin, wenn das Schnarchen so verläuft, wie ich es beschrieben habe, und es zu diesen Unterbrechungen mit Atemstillstand, also einer Schlafapnoe, kommt. Denn während des Atemstillstandes sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut, das Herz rast, der Blutdruck steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet und letztlich führt es zu schleichenden Organschäden. Also bitte, lassen Sie sich untersuchen.
Medizinischen Schätzungen nach sind über 20 Millionen Menschen in Deutschland von so einer gefährlichen Schlafkrankheit betroffen. In den letzten Jahren hat sich wirklich viel Neues entwickelt, wie man der Schlafapnoe mit moderner Medizin und Geräten entgegnen kann. Deshalb möchten wir hier einen Aufruf starten für alle Rödermerker, die Ähnliches mitmachen, sich darüber informieren möchten, Erfahrungen austauschen oder auch Fachleute befragen wollen. Wir suchen genau Sie. Wir wollen eine Apnoe-Interessentengruppe Rödermark bilden, die sich zum Beispiel alle paar Monate trifft im Bürgertreff Waldacker. Wir haben auch die Zusage der sehr erfahrenen Selbsthilfegruppe Ostkreis Offenbach, uns dabei zu unterstützen. Haben Sie Lust dazu? Dann melden Sie sich per E-Mail bei radio@rödermark.de. Sie bekommen garantiert eine Rückantwort.
Hallo, liebe jugendliche Zuhörer in Rödermark.
Unser Robin Ferl interviewt für euch den Feuerwehrmann Simon Engel, der mit seinem tollen, vorbildhaften Engagement zum Mitmachen einlädt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Interview. Heute soll es rund um die Feuerwehr gehen. Ich habe dazu einen Gast eingeladen. Simon, kannst du dich mal bitte vorstellen?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Simon, ich bin 22 Jahre alt bin derzeit Student und bin seit 2017 ein aktives Mitglied der Feuerwehreinsatzabteilung.
Ja, danke, dass du dir heute vor allen Dingen die Zeit genommen hast, um hier zu sein. Kannst du mir mal erzählen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du Feuerwehrmann geworden bist? Also was ist denn so deine Motivation dahinter?
Also meine Motivation hinter dem Feuerwehrmannsein ist eigentlich, dass ich es liebe, Menschen zu helfen, beziehungsweise auch Leben zu retten. Ich mag so besondere Situationen. Die Feuerwehr hat halt die Besonderheit, wenn du rausfährst, weißt niemals, worauf du dich einlässt. Jeder Einsatz ist einzigartig und du kannst dich nie darauf vorbereiten. Es kann um jede Tageszeit, um jede Nachtzeit immer passieren. Ja, genau.
Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch sehr interessant vor, weil ich meine, das kann ja einfach immer irgendwas anderes passieren. Du könntest jetzt heute Nacht ins Bett gehen und dann würdest du um 3 Uhr morgens geweckt werden und müsstest auf jetzt komplett spontan Menschen retten. Ich meine, bist du dann schon so passiv irgendwie darauf vorbereitet, dass immer irgendwie was passieren könnte, oder ist es dann trotzdem nochmal ein Schock oder so, wenn dann dein Melder klingelt?
Also ja, bei uns in Dreieich gibt es die Besonderheit, wir werden über Melder alarmiert. Das heißt, jedes Mitglied hat einen sogenannten Funkmeldeempfänger. Den tragen wir in der Regel immer am Mann, der steht auch nachts neben meinem Bett. Und der kann halt 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag losgehen. Und wenn der bimmelt, dann schießt erstmal natürlich das Adrenalin in den Kopf. Ich fahre schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus hin, zieh mich um, setz mich aufs Auto, dann geht's eigentlich los, du fährst irgendwo hin, musst dann auf ganz spontan Leben retten oder Menschen helfen, die gerade in Not sind.
Ja, interessant. Und bei so einem Einsatz, was genau ist deine Rolle auf dem Einsatz? Also wie agierst du vor Ort, wie ist deine Bezeichnung?
Das ist schwierig, weil nämlich wir haben nicht wie bei der Berufsfeuerwehr feste Einteilung auf die Sitzplätze, sondern bei uns ist es so, der kommt, der sucht sich einen Platz auf ein Auto aus, für das er auch qualifiziert ist. Also du brauchst für bestimmte Funktionen, brauchst du bestimmte Lehrgänge. Ich bin derzeit Oberfeuerwehrmann seit 2020 und meine Lehrgänge sind unter anderem der Atemschutzgeräteträger Lehrgang 1 und 2. Das heißt, ich darf so ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät aufziehen. Ich dürfte auch in einen Chemikalien-Schutzanzug steigen, wenn es mit Chemie zu tun hat. Dann habe ich noch den Sprechfunklehrgang. Motorkettensägenführer bin ich. Wenn mein Baum umgestürzt ist, dann darf ich zur Kettensäge greifen. Ich bin Maschinist, habe auch einen LKW-Führerschein der Klasse C. Darf also auch das Feuerwehrfahrzeug zur Einsatzstelle hinbringen. Dient dann dort vor Ort die Pumpe. Ja, jetzt seit neuestem habe ich den Feuerwehrsanitäter. Das heißt, ich habe einen blauen Punkt auf dem Helm und darf Menschen an der Einsatzstelle medizinisch versorgen. Und bin jetzt gerade noch in der Ausbildung zum Rettungssanitäter, das dauert aber noch einen Moment.
Wow, das ist ja einiges, was du da vorzuweisen hast. Du hast auch gerade angesprochen, dass du selbst Lehrgänge gibst. Das heißt, du hast nicht nur die Verantwortung, eben direkt Menschenleben zu retten, sondern eben auch anderen Leuten beizubringen, wie sie Menschenleben zu retten haben. Das finde ich persönlich auch nochmal etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Kannst du mir erzählen, was deiner Meinung nach so die wichtigsten Charaktereigenschaften sein sollten, die ein Feuerwehrmann unbedingt mitbringen sollte?
Ja, also sehr signifikant ist Verantwortungsbewusstsein, weil es geht teilweise wirklich um Menschenleben. Du entscheidest darüber, ob ein Mensch jetzt am Leben bleibt oder nicht, hart ausgedrückt, weil nach deinen Fähigkeiten, nach deinem Können kannst du Menschen halt helfen oder auch nicht helfen. Deswegen, Verantwortung spielt eine ganz große Rolle. Natürlich Hilfsbereitschaft gehört dazu, weil wir würden es nicht machen, hätten wir nicht alle eine extrem große Hilfsbereitschaft und zu guter Letzt auch noch eine große Zuverlässigkeit. Weil nämlich ich muss mich im Einsatz zu 100% auf meinen Kameraden oder meine Kameradin verlassen können und die ist dann vielleicht auch meine Lebensversicherung.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, ihr übt ja auch viel zusammen, ihr seid ein eingespieltes Team und wenn es dann hart auf hart kommt, dann muss die Sache einfach funktionieren, weil das sind absolut wichtige Bedingungen, auf die es da ankommt. Da stehen Menschenleben auf dem Spiel und da ist eigentlich gar keine Toleranz für Fehler gegeben. In der Vergangenheit, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist einige Jahre dabei, hast schon mehrere Einsätze mitgemacht. Kannst du unseren Zuschauern mal sagen, was einer der krassesten Einsätze waren, auf den du mitgewirkt hast, sei es jetzt von der Dauer, von der Größe, vom Umfang oder einfach von den Sachen, die du vor Ort erlebt hast?
Ja, also für mich der krasseste Einsatz war tatsächlich nicht irgendwas, vielleicht denkt man jetzt so als Zuhörer, okay, das wird bestimmt irgendein riesiges fackelndes Haus gewesen sein, was jetzt dein krassester Einsatz war. Aber nee, tatsächlich für mich das Prägendste war der Einsatz im Juli 2021. Da wurden wir alarmiert für den Katastrophenfall nach Nordrhein-Westfalen. Da war nämlich zu der Zeit die Unwetterkatastrophe mit extremem Hochwasser. Und da sind wir mit 800 Einsatzkräften aus Hessen ausgerückt, sind rübergefahren nach Erftstadt und Stolberg und haben dort mit Rat und Tat unterstützt und wirklich alles Menschenmögliche gegeben, um den Menschen dort vor Ort zu helfen und teilweise auch noch die Menschen dort zu retten, weil die waren wirklich in einer absoluten Notlage. Und ja, das sind Bilder, ja, man kennt es natürlich ein bisschen aus den Medien, man hat immer so ein paar Ausschnitte gesehen, wie die Verwüstung da ist und so. Aber wenn du selbst vor Ort bist, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Also ich habe mich vorher so ein bisschen drauf vorbereitet, es ging alles recht spontan. Ich weiß noch, das war ein Donnerstagmorgen. Dann hieß es so, ja, wer von euch kann denn jetzt kurzfristig darüber fahren für unbestimmte Dauer, um den Menschen dort zu helfen? Weil da wurde das Katastrophenschutzkontingent aus dem Kreis Offenbach angefordert. Und ja, ich habe mich dann dazu bereit erklärt, mit noch weiteren Kameraden aus meiner Wehr. Und wir sind dann da runtergefahren. Das war erstmal ein ziemlich langer Marsch, es hat lange gedauert. Und hat sich aber im Endeffekt auf jeden Fall für mich gelohnt, weil ich habe dort Eindrücke gesammelt und Sachen gesehen, die zum Teil sehr, sehr bedrückend waren, ja, aber auch die Dankbarkeit der Menschen, die war einfach wunderbar.
Ja, das kann ich auf jeden Fall vorstellen, weil ich meine, die Menschen, die da unter diesen Umständen gelitten haben, die hatten ja gar nichts mehr. Sie hatten teilweise keine Häuser mehr, die hatten keine Lebensmittel mehr, die waren wirklich um jede Hilfe durchaus dankbar. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall prägende Erinnerungen bei dir sein werden, die du so schnell nicht vergessen wirst. So einen Einsatz wirst du in deiner Karriere vielleicht nicht noch mehr erleben. Mit 800 Einsatzkräften und ja, du hast mir auch erzählt, dass ihr auf der Autobahn eine riesige Schlange gebildet habt. Ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Ja, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen besseren Einblick ins Feuerwehrmann-Dasein geben konntest. Dankeschön, dass du hier sein konntest.
Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne wieder.
Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps. Montag, 14. Februar um 20 Uhr. Love, Love, Love zum Valentinstag im Theater und Nedelmann Oberach.
Freitag, 18. Februar und auch Sonntag, 19. Februar, jeweils um 20 Uhr, zwei Groschenoper im Theater und Nedelmann Oberach.
Freitag, 25. Februar um 20 Uhr. Der Gutscheinkomödie im Theater und Nedelmann Oberach.
Samstag, 26. Februar ab 12 Uhr, Feuerwehr-Chili und Fasnacht in der Tüte. Ob im Drive-In auf dem Hof der Feuerwehr Oberroden oder als Heimlieferservice mit Vorbestellung bis 21. Februar unter info@feuerwehr-ober-roden.de.
Freitag, 4. März um 20 Uhr. Einblick in die Schatzkiste des Jazzclubs im Jazzkeller Oberroden.
Sonntag, 6. März um 19 Uhr, H.P. Kerkelings Musical Kein Pardon in der Kulturhalle Oberroden.
Donnerstag, 10. März um 20 Uhr, Tina, The Legend des Musical in der Kulturhalle Oberroden.
Freitag, 11. März um 20 Uhr, Aufstehen! Szenische Lesung gegen die Rechtschaffenden in der Kelterscheune Urberach. Viele weitere aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie auf unserer Homepage rödermark.de/radioinitiative.
Ein ganz besonderer Hinweis noch. Am 8. März feiern wir den Weltfrauentag.
Na, diese keltische Trompete kennen manche schon aus der letzten Sendung.
Das Keltenjahr in Hessen startet ab März durch, wie uns jetzt Dr. Ganser berichtet.
Nicht weit von Rödermark, in der Nähe von Büdingen, befindet sich der archäologische Park Glauberg mit dem Glaubergmuseum. 63695 Glauburg. Es handelt sich hierbei um eine bedeutende Keltensiedlung, die während der Latenezeit, ca. 450 v. Chr. Entstanden ist. Das Museum wurde am 6. Mai 2011 eröffnet und zeigt wichtige archäologische Funde zur Keltenwelt am Glauberg. Herausragend ist der Fund einer komplett erhaltenen lebensgroßen Steinfigur eines keltischen Fürsten. Anlässlich des Hessischen Archäologiejahres 2022 präsentiert die Keltenwelt am Glauberg vom 10. März bis 31. Dezember 2022 neueste Funde und Forschungsergebnisse in einer über 600 Quadratmeter großen komplett umgebauten Ausstellungsfläche. Es werden ca. 500 eindrucksvolle keltische Exponate aus ganz Hessen präsentiert. Ein Spaziergang zum rekonstruierten Grabhügel oder eine Wanderung auf dem Keltenpfad durch den archäologischen Park runden den Besuch ab und machen ihn zu einem besonderen Erlebnis. Wichtige Informationen für einen Besuch findet man auf der Webseite des Museums unter www.keltenwelt-glauberg.de.
Was ist eigentlich mit der Fasnacht in Rödermark? Die fällt doch schon wieder aus, aber nicht hier im Radio.
Roland Linz hat das amtierende Prinzenpaar Sandra und Boris Reisert in Oberroden mit lustigen Versen herausgefordert und einiges von den beiden direkt aus der Bütt mitgebracht.
Ich wollt, mer kennt heut herzhaft lache, tanze, schunkle und noch so Sache. So lang schon warte wir all sehr, die Faschingsfreud muss endlich her. Man darf nicht raus, keiner darf rin, die Pandemie macht alles hin. Doch die zwei hier, das Prinzenpaar, Sandra und Boris im ersten Jahr, gebe nicht auf in Oberrode. Hellau, erst recht wird hier gebote. Erzählt uns was, das wär doch schee, von eurem Fasnachts-ABC.
Hellau, es folgt das ABC der Overeirer Fasnacht.
A wie Applaus. Der größte Lohn für die Aktiven der TG Oberroden ist der Applaus. Denn mit Ausnahme einiger bekannter Redner von auswärts, wie zum Beispiel dem Messwiener zum Hohen Dom aus Mainz, Andreas Schmidt, treten alle Tanzgruppen und Redner ehrenamtlich auf.
B wie Bierkeller. Während der Sitzung heißt es bierfreie Zone, denn traditionell trinkt man auf der Sitzung Wein. Aber auch das Bier kommt nicht zu kurz. In der Pause und nach der Sitzung öffnet der Bierkeller unter der Bühne, der bei Sitzungsbesuchern über die Grenzen Rödermarks hinaus einen legendären Ruf genießt.
C wie Corona. Die Kampagne 2020 war die letzte normale Kampagne vor der Corona-Pandemie. Die Fasnachter in Oberroden hatten Glück, denn den ersten Fall in Rödermark gab es, wie sollte es anders sein, am Aschermittwoch 2020.
D wie Dialekt. Haschemol. In Oberaure schwätzt man Overeirerisch und nicht Hessisch. Auch in Orwisch hat man einen Spruch. Do rollt man es Hrrr.
E wie Elverrad. Ohne die Elver läuft auf der Fastnacht nichts. Der Elverrad ist an der Sitzung unschwer an den orangenen Jacken zu erkennen. Der Elverrad besteht aus etwa 30 Männern, der jüngste ist 24, der älteste geht auf die 80 zu. Bei dem Auf- und Abbau von Veranstaltungen packen alle gemeinsam an. Genauso natürlich auch beim Trinken von hopfenhaltigen Kaltgetränken zu jeder Gelegenheit.
F wie Fasnacht. In Oberroden heißt es meistens, wie in Hessen und in Rheinhessen, Fasnacht. Und nicht Fasching wie in Bayern oder in Österreich oder Karneval wie im Rheinland.
G wie Garde. Die Prinzengarde ist nur eine von zahlreichen vereinseigenen Tanzgruppen, die auf der Sitzung auftreten. Nicht zu verwechseln ist sie mit der prinzlichen Hofgarde, die aus ehemaligen Fastnachtsprinzen Oberrodens besteht und die eine Besonderheit der Oberroder Fastnacht darstellt.
H wie Hellau. Wie fast überall im Rhein-Main-Gebiet universal einsetzbarer Gruß zwischen Narren. Kleine Besonderheit, anders als zum Beispiel in Mainz, schreibt man in Overaure Hellau mit Doppel-L.
I wie Intronisation. Unsere Intronisation erfolgte am 13.11., dem ersten Samstag nach dem 11.11. Auf der ersten Sitzung übergibt der Bürgermeister den Stadtschlüssel und übergibt damit offiziell bis zum Aschermittwoch die Macht über die Stadt. Dieses Ereignis steht uns natürlich noch aus und wird dann hoffentlich in der kommenden Kampagne nachgeholt.
J wie Jazz. Die große Jazz-Tanzgruppe der TG heißt Streetlife Dancers. Den Nachwuchs rekrutieren die Mädels aus ihren Mini-, Midi- und Nachwuchs-Jazzgruppen.
K wie Kalli. Karl-Heinz Weber ist als Vorsitzender der TG Oberroden und Vorsitzender der Karnevalsabteilung für die gesamte Programmplanung der Fastnachtssitzungen zuständig. Ohne den Friseur im Ruhestand läuft bei der TG Oberroden nichts. Die Prinzenpaare werden unter Kallis Gnaden ins Amt eingeführt.
L wie Lachen. Das Ziel der Fastnacht schlechthin ist es, die Menschen zum Lachen zu bringen. Auch in der aktuellen Zeit versucht die Karnevalsabteilung zumindest über Instagram die Narren und Follower mit kleinen Anekdoten und Beiträgen im digitalen Raum zum Lachen zu bringen.
M wie Mundschenk. Die Mundschenke sind junge Männer, die für das leibliche Wohl von Prinzenpaar und Elverrat bei Sitzungen und Veranstaltungen sorgen. Oft folgt der Tätigkeit als Mundschenk die Aufnahme in den Elverrat.
N wie Nachwuchs. Gott sei Dank hat unsere Fasnacht keine Nachwuchssorgen. Bei den Tanzgruppen gibt es jeweils Mini- und Midi-Gruppen, der Elverrat bekommt Zuwachs durch die Mundschenke und Nachwuchsredner stellen sich auf einer eigenen Kindersitzung vor.
O wie Orden. Auszeichnung für die Aktiven auf der Sitzung. Neben dem jährlich wechselnden Prinzenorden gibt es Sonderorden. Die silberne Flamme für 11 Jahre, die goldene Flamme für 22 Jahre und das goldene Vlies für 33 Jahre aktive Mitarbeit. Sonderorden gibt es für 44 oder gar 55 Jahre aktive Fastnacht.
P wie Prinzenpaar. Das Prinzenpaar von Oberroden wird traditionell von der TG Oberroden gestellt. Wie schon erwähnt, beginnt die Kampagne mit der Intronisation am Oberröder Rathaus. Am ersten Samstag im Januar richtet das Prinzenpaar dann für die Abteilung das Fahnenhissen aus, sodass für ganz Rödermark die prinzliche Residenz erkennbar ist. Am Fastnachtdienstag erfolgt dort auch das Prinzenwecken mit Prinzengarde und Elverreden.
U wie Qualität. Die Qualität der TG-Sitzung wird über die Tore Rödermarks gelobt und die Besucher kommen aus dem ganzen Umkreis in unsere Nahalla.
R wie Reisert. Unser Nachname Reisert ist seit Generationen untrennbar mit der Fastnacht verbunden. 1952, also vor genau 70 Jahren, war mein Opa Hans der letzte Reisert-Prinz von Oberroden. Aktuell stellen wir Reiserts mit meinem Papa Michael, meinen Brüdern Sascha und Michi und mir 4 Elverräte. Sascha führt als Präsident durch die Sitzung und ist zudem noch Protokoller. Michi ist seit Jahren als Mundschenk, Büttenredner und Sänger aktiv. Prinzessin Sandy wusste also, worauf sie sich einließ, als sie letztes Jahr bei unserer Hochzeit unseren Namen annahm.
S wie Schunkeln. Nationalsport aller Narren. Passend zum Takt wiegt man, eingehakt unter den Armen des Sitznachbars, rhythmisch hin und her und krüllt lautstark das aktuelle Lied mit. Abstandsregeln gelten dabei hoffentlich bald nicht mehr.
T wie TG. Die Turngemeinde Oberroden mit ihren Vereinsfarben Grün-Weiß ist ein Gesamtverein mit mehreren Abteilungen, wie Fußball, Handball, Turnen, Gesang, Musikzug und selbstverständlich dem Karneval.
U wie Urberach. Unser geliebtes Nachbardorf nennt man in Oberroden nur Orwisch. Witze über Orwisch, das für seine Apfelweinkultur bekannt ist, gehen immer.
V wie Vorträge. Vorträge stellen, egal ob in gereimter, freier oder gesungener Form, gemeinsam mit Tänzen die Basis einer jeden Fastnachtssitzung dar. Eine Sonderform ist das Protokoll, eine Art satirischer Jahresrückblick.
W wie Wir sind aus Oberroden. Die inoffizielle Hymne der Oberröder Fastnacht läuft am Ende jeder Fastnachtssitzung. Dem Refrain ist wenig hinzuzufügen. Wir sind aus Oberroden, wir sind aus Rödermark und darum sind wir alle gemeinsam ja so stark.
X wie X. Ein X sollte man sich schon jetzt im Kalender für die Fastnachtssitzung im kommenden Jahr machen, die dann hoffentlich alle wieder stattfinden können.
Y wie YMCA. YMCA ist sicher nicht der einzige Klassiker, der nach der Sitzung im Bierkeller gespielt wird. Auch zu Helene Fischer, Micky Krause, den Höhnern und vielen mehr darf bis zum Morgengrauen getanzt werden.
Z wie Zugabe. Als Zugabe gibt es nur noch einen kleinen Fastnachtsvortrag für alle Hörer, um euch einen Vorgeschmack auf die kommende Fastnachtskampagne zu geben. Überall nur leere Halle. Die Fastnacht zweimal ausgefalle, ein Umzug findet auch nicht statt. Uns geht's wie euch, wir haben's jetzt satt.
Corona, bitte geh jetzt fort. Uns fehlen die Leute aus unserem Ort. Wir wollen mit den Leuten über anderen Leute schwätze. Und gern dabei auch ohne Petze.
Denn fliegt der Christbaum aus dem Haus, hol ich so gern mein Orden raus. Setz mir ein Kapp auf und schnapp mir meine Frau, dann geht's auf die Sitzung, tusch und hello.
Als Prinzepaar haben wir Vision. Unser Wunsch für die Zukunft, der heißt Tradition, denn ein Operäer braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Die Fastnacht, die Gemeinschaft und gern mal ein Wein.
Wir freuen uns auf den Rathaussturm mit alle Vereine. Denn sind wir zusammen, dann ist keiner alleine. Und an Rosenmontag in Orwisch halten wir uns mit Glühwein dann warm. Dann versprüht selbst das Verbotenort einen ganz anderen Charme.
4 Samstage am Stück, die Sitzungen voll. Bei TG und TS, was wird es so toll? Denn der Winter ist nur halb so kalt, wenn aus dem Saal Hello erschallt.
Und im Frühjahr dann Roddaumarkt, das ist keine Frage. Der öffnet dann täglich, nicht nur an Donnerstage. Abends im Sommer, das könnt ihr schon ahnen, geht's in den Sommergarten von der TS und auch der Germane.
Im Herbst ist dann Cap, die wird sensationell. Auf der Gas wird gefeiert, bis es wird hell. Und im Winter der Weihnachtsmarkt, das ist unser Wunsch. Das stehen wir zusammen bei Glühwein und Punsch.
Das wäre unser Traum fürs kommende Jahr. Bis dahin passen wir aufeinander auf, das ist doch klar. Denn wir sind aus Oberroden, wir sind aus Rödermark. Und darum sind wir alle gemeinsam ja so stark. Hello!
Hello!
Also ihr da draußen, einfach nicht die Stimmung verderben lassen. Setzt euch ein Kapp auf, tanzt um den Tisch mit der Familie. Und lasst euch gut gehen, auch wenn ihr nur zu harm seid, vollkommen egal. Viel Spaß und hello! Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radar Radio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/Radioinitiative und
schreiben etwas ins Gästebuch oder schicken uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Frau Katja Merten, Telefonnummer 06 07 491 1350.
Wir hören uns wieder
13. März 2022 von 17 bis 18 Uhr. Also immer an jedem zweiten Sonntag des Monats.
Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.